Das war jetzt hier so ein bisschen was auf die Kette gekommen. Bist du nervös?
Nö, geht. Angenehm.
Ja, du bist angenehm ruhig.
Gut gegessen, gut getrunken.
Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt den Podcast.
Digitale Originale. Der Podcast mit Olli und Freunden. Heute
Gestaltung mit Haltung mit Johannes Brückner.
Also erst einmal herzlich willkommen, Johannes Brückner von dem Designstudio Brückner und Brückner. Ich habe dich erst gar nicht so lange her, dass ich dich kennengelernt habe, nämlich im Salon de Créateurs. Viele Grüße an Marc Röbeke an dieser Stelle. Ich habe dich da zweimal gesehen. Einmal, da kannten wir uns noch gar nicht. Da war ich total beeindruckt von dem, was du erzählt hast zum Thema Haltung. Und beim letzten Mal sind wir dann zufällig auch zusammengekommen und da musste ich das dann nochmal nachfragen und seitdem bin ich ein Fan von dir. Also herzlich willkommen, Johannes.
Danke, Olli, voll schön hier zu sein. Schön habt ihr es hier.
Ja, ich gehe mal sehr stark davon aus, ich habe ja Bilder auf deiner Website gesehen. Nächstes Mal komme ich zu dir, da wird es genauso geil aussehen oder geiler. Also,
kann ich so ganz mithalten.
Aber. Ach was, erzähl nichts. Also ich freue mich total, dich heute hier zu haben. Man muss dazu sagen, ich habe dich kennengelernt als sehr, sehr bescheidenen, ruhigen Vertreter. Wenn man sich aber eure Arbeiten anguckt, sind die laut, prägnant, unglaublich detailverliebt und das ist auch der Grund, warum du heute hier bist. Ich muss einfach mit dir über dich, deine Werke, eure Werke und vor allem auch über eure Werte sprechen. Erzähl doch mal so ein bisschen zum Thema Brückner und Brückner. Wie ist dieses Konstrukt, wie ist diese Designstudie entstanden?
Ja, gerne. Brückner und Brückner ist entstanden durch die Gründung von meinem Bruder Philipp und mir. Das war jetzt vor ziemlich genau 10 Jahren in Mannheim. Und wir sind ein Designstudio und arbeiten für Kultur, Kunst, Gastronomie, Mittelstand und auch für ganz viele soziale Projekte, die im weitesten Sinne irgendetwas mit Sozialem oder Nachhaltigem zu tun haben. Mhm. Und die Gründung ist entstanden, weil wir, also bei mir zumindest das so war und das hat sich bei Philipp dann eben auch so ergeben. Wir haben für große Agenturen gearbeitet. Ich war zuletzt bei Mutabo Design in Hamburg und dass wir keine Lust mehr hatten für große Konzerne oder bestimmt vor allem für Kunden zu arbeiten, deren Idee oder die wir ideologisch sozusagen nicht mehr vertretenswert fanden. Und daraus hat sich der Wunsch ergeben, was Eigenes zu machen. Und zufälligerweise hat Philipp dann auch irgendwann angefangen, Design zu studieren. Und dann war ich eigentlich vorher schon auch länger auf der Suche nach einem Partner. Und dann haben wir uns gefunden. Und eines Tages im Biergarten haben wir das dann mit Nägeln mit Köpfen gemacht und haben das gestartet.
Ja, da hast du im Grunde gerade in einem Satz schon gesagt, was mich so beeindruckt, nämlich das Thema Haltung. Ne? Ihr habt ein ganz klares Bild vor Augen, wen ihr bedienen wollt und wen ihr auch eben nicht bedienen wollt. Ne? Das ist sagen wir mal, Unternehmen, die nicht eurer Haltung entsprechen, aber als natürlich auch politische Richtungen, ne, die also eben, sagen wir mal, diesem Thema, wo ihr ganz klar Haltung zeigt, aber auch mit allen Konsequenzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
Uns kann man, glaube ich, tatsächlich besser dadurch definieren, was wir nicht tun. Wir haben die Regel, dass wir nicht arbeiten für die Tabakindustrie, für die Rüstungsindustrie, für Mineralölkonzerne, für Automobilkonzerne, zumindest wenn es ums Verbrennungsmotoren geht. Also in dem speziellen Fall, ich habe nämlich vorher sehr viel für Autokonzerne gearbeitet, möchte ich einfach nicht mehr Teil davon sein, ein Produkt zu verkaufen, zu vermarkten, was im Prinzip seit 100 Jahren genauso fährt und es keine Innovationen gibt und im Prinzip unserem Leben schadet. Und das ist was ich nicht mehr gut angefühlt hat und das ist auch jetzt wirklich, empfinde ich, als den allergrößten Luxus der Selbstständigkeit, dass wir da die Entscheidung treffen können, für wen wir arbeiten können und für wen nicht. Das ist verbunden mit auch Opfern teilweise, jetzt vor allem natürlich finanzieller Art. Es ist schon so, dass wir immer wieder auch Anfragen hatten, die wir abgelehnt haben. Das kommt jetzt nicht ständig vor, aber mir fällt jetzt gerade ein Fall ein von einem, das ist schon ein bisschen länger her, ein Unternehmen, die kaufen Schlachtabfälle ein und extrahieren dort die Eiweiße, ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt ganz hinkriege, und aus diesen Eiweißen wird sozusagen so ein Grundstoff gebaut und den kann man kaufen als Wursthersteller zum Beispiel. Den pumpe ich dann meine Wurst rein. Den sieht man nicht, den schmeckt man nicht, den kann man quasi nicht nachweisen. Der sorgt aber dafür, dass die Wurst eben mehr Volumen hat und billiger wird. Und das ist eben was, was wir auf jeden Fall nicht wollten als Kunden, was wir auch nicht unterstützenswert fanden. Da haben wir dann abgesagt. Und das war aber recht am Anfang, wo wir durchaus dieses Budget ganz gut gebraucht hätten. Also es war ein großer Topf. Und ja, aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es hat sich wirklich, also es war die richtige Entscheidung. Und das Opfer war jetzt gerade in den ersten Jahren schon so, dass wir sehr, sehr wenig eingenommen haben. Also ich würde sagen, die ersten 2 Jahre haben wir beide definitiv an der Armutsgrenze gelebt. Also wir haben nicht viel mehr als wahrscheinlich im Durchschnitt 1.000 Euro im Monat eingenommen. Aber aus heutiger Sicht, auch das hat sich gelohnt, weil wir halt darauf hingearbeitet haben, dass eben Leute uns auch finden, dass wir Projekte sammeln, die dementsprechend, wie wir arbeiten wollen. Und das hat ganz gut funktioniert. Und es ist eben auch immer mehr so, dass sich Leute bei uns irgendwie verirren und dann wir zusammenkommen und dann Projekte starten.
Ja. Also ich bin sprachlos, Hut ab, aber wie gesagt, das ist genau das, was ich an dir auch so wahnsinnig schätze, weil du tatsächlich diese Haltung mit allen Konsequenzen durchziehst und auch ehrlich durchziehst. Da sind wir ja bei diesem ganzen Thema Greenwashing, ne? Also was du jetzt, will jetzt gar nicht irgendein spezielles Unternehmen nennen, aber also wirklich Hut ab, weil es hat ja natürlich auch die Konsequenz, dass man erstmal auch Partner finden muss, die eben genauso ehrlich und konsequent auch damit agieren. Ne? Man muss dazu sagen, ich glaube, wir haben inzwischen eine Zeit, wo das ganze Thema Nachhaltigkeit in einem ganz anderen Bewusstsein stattfindet. Und deswegen glaube ich, dass das doch der richtige Weg ist. Aber wir haben auch noch viel zu tun. Oder wie siehst du das?
Voll, also es ist da, glaube ich, auch eine schwierige Sache. Natürlich schreiben sich mittlerweile alle Dienstleister, alle Firmen, alle Marken Nachhaltigkeit auf die Fahnen, auch schon lange. Und es ist so ein bisschen manchmal schwierig, da authentisch zu bleiben oder halt auch glaubwürdig zu machen, dass man es ernst meint. Und das kann man natürlich auf den ersten Blick auch nicht ablesen. Und das versuchen wir natürlich irgendwie ein Stück weit. Ja, ich glaube schon, dass wir es ganz gut schaffen. Also wie gesagt, wir haben diese Regel, was die Kunden betrifft. Wir behandeln, würde ich sagen, auch unsere Mitarbeitenden fair. Wir bezahlen fair, wir geben viel Urlaub. Es gibt quasi keine Überstunden, es gibt keine Nachtschichten, Wochenenden sind tabu. Also deswegen leben wir das auch da irgendwie mit, so gut es geht. Also was heißt nie, es kam vielleicht auch schon mal vor, aber es ist wirklich super selten. Also wenn ich dann an meine Agenturzeit denke, das war definitiv eine andere Welt sozusagen. Wir haben auch beide Kinder, Philipp und ich, und allein dadurch ergibt sich schon, dass das gar nicht gehen würde, so ein Leben. Also wir müssen die ja dann halt morgens wegbringen, abends holen und ja, aber zu der Frage zurück vielleicht nochmal, es gibt definitiv viel zu tun. Wir haben eine beginnende Klimakatastrophe. Das ist nichts, was jetzt irgendeine Branche im Speziellen ändern kann, aber ich finde, dass jeder seinen Teil daran haben kann. Und wenn ich das, was ich gelernt habe, früher Design in meinem Fall oder Kommunikation, visuelle Kommunikation, nutzen kann für dieses Ziel und auch, wenn es auch nur ein winziger Beitrag ist, dazu leisten kann, dann mache ich das halt so gerne und das liebe ich halt auch so sehr daran, dass man das schaffen kann. Und wie gesagt, die Opfer habe ich genannt, das ist heute immer noch so. Wir haben auch später noch andere Sachen abgelehnt, die mir gerade noch kamen, für einmal Mineralölkonzern, auch wieder da, großes Budget, dann einmal für ein Auktionshaus, ein großes deutsches Auktionshaus. Auch da entsprachen die Arbeitsbedingungen vor allem jetzt nicht unseren Idealen. Es ist immer von Fall zu Fall zu überlegen, wie man es macht. Genau, dann gab es einmal noch eine Tabakfirma aus Dubai, die sich gemeldet hatte. Auch da haben wir sofort irgendwie gesagt, nee, machen wir nicht. Ja, wir werden damit so nicht reich, das ist uns halt auch allen klar. Also meine Frau verdient, glaube ich, mehr als ich als Lehrerin, obwohl sie, ja, ein bisschen weniger arbeitet, hätte ich fast gesagt. Muss ich aufpassen. Zumindest auf dem Papier.
Ja.
In Wirklichkeit natürlich arbeiten Lehrerinnen und Lehrer sehr viel.
Ja, mehr als man denkt. Ne?
Mehr als das man ist, denkt, das tatsächlich ist
oft so.
Also
ja, das stimmt.
Die sitzt schon oft in den Ferien auch und arbeitet da die Korrekturen ab und so.
Ja.
Ja,
also wie gesagt, das beeindruckt mich total, weil es natürlich wahnsinnig, also wirklich tatsächlich mit vielen Einbußen zu tun hat. Auf der anderen Seite ist es so, also sagen wir mal so, diejenigen, die sich bei euch oder die bei euch anfragen und abgelehnt werden, die wissen ja gar nicht, was ihnen entgeht. Also ich kann auch nur allen Zuhörern empfehlen, schaut euch die Webseite von Brückner und Brückner an, guckt euch bitte diese Referenzen an. Es entgeht dem einen oder anderen, der meint, er könnte so weitermachen wie zuvor, jede Menge wirklich, wirklich coole Kommunikation. Das muss man mal ganz klar sagen. Da sind wir aber beim zweiten Thema. Also wenn man sich eure Referenzen anguckt, egal was ich aufmache, ob es ein kleines Unternehmen ist, ob es eine One-Man-Show ist, ob es ein großes Unternehmen ist, ihr steckt wahnsinnig viel Liebe ins Detail rein. Ihr gestaltet das Design nachhaltig, zeitlos. Das hat oberste Priorität.
Ja, ich würde es so ein bisschen gerne noch vielleicht auch ins richtige Verhältnis bringen, weil ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele auch andere gute Designbüros im Ruhrgebiet, in Dortmund, natürlich in Deutschland, weltweit sowieso. Und da sind wir jetzt nicht besonders, stechen nicht besonders raus, würde ich sagen. Aber was schon ein Ding ist, dass wir sozusagen darauf, also wir haben einfach Lust darauf, Sachen schön aussehen zu lassen. Und da ist es auch wirklich egal, da hast du recht, wie groß der Kunde, die Kundin ist. Also das ist auch seit unserer Gründung schon ja eins unserer Credos, dass wir eben Sachen wunderschön machen möchten. Mir und Philipp auch, und ich glaube, das gilt auch für unsere MitarbeiterInnen, dass uns einfach sehr, sehr viel gibt, wenn die Sachen am Schluss so aussehen, dass wir wirklich auch das gerne angucken selbst, dass wir uns das auch selbst so annehmen könnten, dass wir es für unsere eigene Marke so machen würden. Und letztendlich sind wir halt auch Dienstleister. Also wir werden bezahlt für diesen Dienst, den wir eben für ein Projekt, für eine Person leisten sollen. Und da versuchen wir einfach dann unser Bestes zu geben. Ja.
Also das geht mir ja streckenweise auch so. Design ist, oder wenn man Design gut machen will, ist das kein 8-Stunden-Job. Weiß ich, geht dir wahrscheinlich auch so. Also ich nehme immer dieses berühmte Beispiel, wenn ich auf einer Autobahn fahre und sehe LKWs an mir vorbeifahren, dann gucke ich mir an, was für eine Typo ist das, wie scheiße ist denn bitte diese Bildmarke. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Also man ist eigentlich 24 Stunden mit diesem Thema beschäftigt. Wie ist das denn bei dir entstanden? Wie ist diese Lust dazu entstanden?
Ja, also ich glaube, dass die Leidenschaft schon relativ früh sich so entwickelt hat. Ich habe so mit 13, 14 angefangen zu malen, also Graffiti, und war da auch dann lange Jahre ziemlich aktiv, in Mannheim damals noch. Und das ist natürlich was, wo du schon da so reinkommst, also Farben, Komposition, Zusammenstellung von Dingen, Format, ja, Ideen. Also das war so voll da und es hat mir halt auch sofort gelegen. Es hat Spaß gemacht. Natürlich, wie wahrscheinlich die allermeisten Designer, ist man auch immer die Person gewesen, die rumgekritzelt hat in der Schule schon damals. Aber das heißt,
ja, bitte Geschichte. Erzähl erstmal, erzähl weiter. Ja.
Das heißt nicht so viel, aber diese Graffiti-Sache, die hat mich dann halt richtig reingebracht und dadurch war ich so voll drauf und dann habe ich halt geschaut, was kann man in die Richtung studieren, und dann hat sich da Kommunikationsdesign aufgetan und dann war das sofort klar, dass ich das machen will.
Ja, und du hast also in Mannheim Kommunikationsdesign studiert.
Ich habe in Mannheim Kommunikationsdesign studiert, genau, ich bin auch da aufgewachsen und habe 22 Jahre da gewohnt und da studiert, erst Diplom, dann Master, dann habe ich noch da gearbeitet, 1,5 Jahre an der Hochschule.
Ja, Wahnsinn. Also zu dem Thema Kritzeleien, ich kann mich noch an eine Mathearbeit erinnern, dann habe ich dann neben unseren Lehrer so als Cartoon gemalt und habe ich dafür eine 1 gekriegt, aber für die eigentliche Mathearbeit eine 5. Also wirklich lustig.
Ja, da war die Jobwahl schon klar.
Ja, irgendwie ja, zieht es einen ja automatisch dahin. So, und der, also was ich ja ganz, ganz irre finde, dein Bruder ist, glaube ich, 6 Jahre jünger als du.
Genau.
Ne? Und der hat auch Grafikdesign studiert. Also ist das Zufall?
Das ist schwer zu sagen. Da müsste man ihn jetzt fragen. Aber wir haben schon uns immer eigentlich ganz gut verstanden. Und ja, es ging auch relativ schnell dann los, dass wir so auf Augenhöhe uns, glaube ich, gesehen haben. Und dass wir dann ähnliche Interessen haben. Der hat dann auch angefangen zu sprühen und ich glaube, das ging bei ihm auch dann über diese Schiene. Und dann ist das halt, also wenn man sich Designhochschulen anschaut, man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass mal so ganz grob schätzen, irgendwas zwischen 20-30% der Designstudierenden haben Graffiti-Hintergrund, also ja, immer noch.
Und ist tatsächlich, das ist wirklich
ist immer schon noch sehr nach prägend. Vor so.
Ja, das stimmt. Zumal man die meisten Sachen entwickelt man ja im Buch, nicht an der Wand. Ne? Das vergessen die vielen Leute. Ne? Also eigentlich fängt es mit einem Bleistift an. Ne? Das ist tatsächlich so. So, und ihr beide habt dann vor 10 Jahren überlegt, okay, wir machen jetzt gemeinsam, nachdem ihr eben, das hattest du ja eben schon mal angerissen, nachdem ihr auch eure Agenturerfahrung gesammelt habt. So, du hast bei Mutabor gearbeitet. Jetzt, sagen wir mal, jeder, der aus der Branche kommt, wird Mutabor kennen, die auch gerade eben ja mal wieder sich selbst neu erfunden haben. Haben wir eben noch drüber gesprochen. Erzähl doch mal ein bisschen aus der Zeit, also als du für die großen Agentur, also für die große Mutabor gearbeitet hast.
Ja, also ich war nach der Hochschule 3 Jahre in München bei Brand Office, gibt es mittlerweile nicht mehr, aber damals auch eine recht große Markenberatung gegründet von den beiden ehemaligen Geschäftsführern von Interbrand in Deutschland. Und wir hatten auch große Kunden wie Bundesbank und Löwe und die Telefonbuchverlage und so weiter. Und da hat es eigentlich so angefangen, dass ich auch in dem Bereich Marke, Corporate Design gearbeitet habe. Und dann bin ich 2012 nach Hamburg zu Mutabor. Und das war wirklich auch eine sehr, sehr prägende Zeit für mich in verschiedenster Hinsicht. Also will ich jetzt einfach mal neutral sagen, prägend. In positiver Hinsicht deswegen, weil ich extrem viel gelernt habe. Die beiden Chefs, Gründer nach wie vor, also Johannes und Heinrich, sind auch nach wie vor extrem präsent. Die sind in jedem Projekt kreativ beteiligt, die präsentieren, die sind einfach da. Also es ist wirklich Wahnsinn. Die haben ja mittlerweile, geht schon an die 200, was die Mitarbeitendenzahl angeht. Ich weiß nicht, wie es heute so zugeht, aber damals waren es auch schon über 100 und die sind einfach immer da gewesen. Also allein von deren Vibe Energie. So und Energie konnte ja. man wirklich viel, viel mitnehmen. Ja. Und natürlich auch die Professionalität der Projekte. Ich habe dann im Messeteam gearbeitet, zuerst nur für BMW und später für Audi. Und wir haben so die großen Automessen gestaltet. Es gibt so 6 große Messestandorte für Automobilmessen. Und ja, es waren einfach Riesenprojekte und super spannend, was so die disziplinübergreifende Arbeit angeht. Die hatten auch viele Leute im Bereich Architektur da, natürlich dann Produktdesign, Grafik ganz viel, ja. Und in einer Hinsicht, die mich dann auch so ein bisschen wieder weggebracht hat davon, das eben das schon angeschnittene Problem mit der Automobilindustrie, also das natürlich, wenn man dafür wirbt, macht man sich ja auch ein Stück weit dem zu eigen, man übernimmt es, man muss es auch irgendwie schön finden oder geil finden, was die so machen, und anders geht's ja nicht, und das konnte ich halt irgendwann nicht mehr. Und ich hatte auch so einen ganz einschneidenden Moment, das war bei der IAA, also Frankfurter Automesse 2013, da hat BMW den i3 und den i8 vorgestellt, also Elektroautos im großen Stil zum ersten Mal, und die ganze Halle war voll mit Elektroautos, und dann gibt's immer einen Tag für Fachbesucher, und dann kommen die anderen Menschen, und dann geht die Halle auf und die Leute strömen in die Halle rein und rennen an den Elektroautos vorbei und rennen halt alle in das Eck, wo immer noch die M-Linie war, also die PS-Boliden mit die immer noch PS. Halt
ja. Jetzt muss ich nochmal eben kurz etwas zu speziell BMW sagen. Also BMW war ja relativ, oder ich glaube sogar in der Masse, in der dann Elektromobilität oder Elektroautos verkauft worden sind, ja einer der ersten. Also eigentlich sogar noch vor Tesla hier in Deutschland. Und du hast ja leider immer das Problem Angebot und Nachfrage. Ne? Ich meine, ich will jetzt gar nicht unbedingt auf die Automobilbranche so drauf. Ich meine, wir haben ja auch speziell in Deutschland scheinbar ja ein Problem mit der Wahrnehmung, was Elektromobilität angeht. Ne? Es ist ja nicht kein weltweites Problem, es ist echt ein deutsches Problem. Ne? Also, dass die Deutschen sich wahnsinnig schwer tun mit der Elektromobilität, woran es auch immer liegt. Also man kann es mit den Ausreden, die Infrastruktur stimmt nicht, die Dinger sind zu teuer, hier kriegen wir nicht genügend Zuschüsse und so weiter. Aber man muss wirklich fairer halber sagen, das ist jetzt meine Sichtweise der Dinge, weil ich habe tatsächlich damals, als der i3 rauskam, haben wir für einen Automobilzulieferer gearbeitet, der halt eben die Sitze für die i3s gebaut hat. Und das war ja schon sehr, sehr früh, das muss man wirklich sagen. Also BMW hat schon auch den Willen gehabt. Aber ja klar, du hast recht, Angebot und Nachfrage. Und wenn wir unbedingt PS Boliden wollen, wird ein Unternehmen... Ist wahrscheinlich auch ein Politikum. Ich will jetzt gar nicht so lange darauf eingehen. Egal.
Ja, genau. Vielleicht ganz kurz. Also ja. Da könnte man jetzt, glaube ich, eine eigene
Folge machen. Da könnte man einen eigenen Podcast zu machen. Ja.
Aber also das muss man denen zugutehalten. Das stimmt, dass sie sehr früh dran waren. Wir haben es auch wirklich ernst gemeint. Die haben eine komplett neue Abteilung aufgebaut. Die haben einen neuen Design eingestellt. Das war ein von Grund auf neu gestaltetes Fahrzeug. Neue Werkstoffe. Also das war schon sehr ambitioniert.
Ja.
Aber dieses Beispiel, wie dann sozusagen die Leute in die Halle stürmen, zeigt halt trotzdem so richtig 100% ernst gemeint, Fragezeichen, war es vielleicht dann doch auch nicht. Und also es hat natürlich multiple Gründe, warum das jetzt in Deutschland so lange dauert. Mhm. Ich will mich auch überhaupt gar nicht so, also ich bin jetzt auch kein riesen Elektroauto-Fan, ist natürlich besser als fossile Brennstoffe, aber natürlich müssen wir vor allem den Individualverkehr insofern zurückdrängen, dass es viel mehr öffentlichen Nahverkehr geben muss, der kostenlos oder eben sehr günstig ist. Also das ist die Lösung aus meiner Sicht.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Du bist ja immer so ein bisschen bescheiden unterwegs. Das hast du ja eben schon gesagt. Ja, wir sind ein Designbüro wie alle anderen auch. Wie gesagt, schaut euch einfach die Referenzen auf der Webseite an. Mehr muss ich dazu gar nicht mehr sagen. Du bleibst ja trotzdem bescheiden. So, wo wir bei der Bescheidenheit sind, du hast ja auch so den einen oder anderen Lehrauftrag, ne?
Im Moment gibt es 2 Lehraufträge in Dortmund und an der FH Bochum. Sind beide so auf Abruf oder hier und da. Und ich hatte auch davor noch eine Professur in Detmold 2 Jahre. Das war von 2018 bis 2020. Das ist eine Hochschule, die werden jetzt die meisten wahrscheinlich eher nicht so kennen. Aber es ist die größte Hochschule für Innenarchitektur in Deutschland. Also da gibt es Innenarchitektur, Stadtplanung, Architektur und mein Job war so ein bisschen diesen 3 Disziplinen, Grafikdesign, Grundlagen und auch so die Schnittstellen zu den entsprechenden Bereichen dann zu lehren.
Und macht Spaß? Ist das cool, also junge Menschen bei ihrer Kreativität zu begleiten?
Ja, total. Ich liebe das. Also das ist auch was ich gerne noch weiter ausbauen würde, was ich auch weiter gerne forcieren würde. Also da mal schauen, ob sich da noch irgendwas auftut, aber das mache ich einfach extrem gerne und es gibt mir wirklich viel, auch von Anfang an schon. Also ich habe dann direkt nach dem Studium auch da an der Hochschule gearbeitet und hatte da die ersten Kurse und habe auch im Studium schon so ein bisschen was gemacht. Also das war immer schon was mich so fasziniert hat, die Arbeit mit Studierenden zusammen.
Auch das bitte, Leute, wenn ihr auf der Website seid, schaut euch bitte mal das Lab an. Da sind nämlich ganz, ganz viele Beispiele, wie ihr eben halt auch, sagen wir mal, Studenten bei Arbeiten begleitet und auch bei Ergebnissen begleitet. Also super spannend, sind ganz viele Videos, die man da sieht, also Belege eurer Arbeit. Aber wie gesagt, der Johannes, der ist so bescheiden. Also ich finde es auf jeden Fall total beeindruckend und ich finde, ihr solltet euch das also unbedingt einmal anschauen. Dann sind wir nochmal bei dem Thema klein versus groß. Jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt Marken nicht betreuen mag, aus Haltungsgründen und so weiter. Siehst du denn, also würdest du denn jemals wieder zurückgehen in eine große Agentur? Jetzt mal unabhängig von der Haltung, ich mag jetzt bestimmte Branchen nicht mehr.
Aus heutiger Sicht klares Nein, auch nicht nur wegen der Kundenstruktur, sondern auch wegen der komplexen Abläufe und Reibungsverluste, die man hat durch Meetings und sowas. Also sowas kann ich auch gar nicht mehr gut, dass ich zu lange in irgendwelchen Meetings sitze, die mir oder anderen Menschen nichts bringen. Das haben wir auch ganz gut im Griff bei uns, glaube ich. Das ist eher eine entgegengesetzte Tendenz, dass wir, glaube ich, ein bisschen zu wenig Meetings machen und dann auch manchmal so die Informationen nicht richtig weitergegeben werden. Aber kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich genieße das sehr, diese Kleinheit oder diese kleine Größe von unserer Agentur. wer kennt sich, ist irgendwie so ein bisschen eingeschworenes Team. Ab einer gewissen Größe musst du ja halt auch schon anfangen, dann mit Projektmanagement und einer Personalabteilung zu arbeiten. Das sind auch alles Sachen, vor denen wir uns ein bisschen sträuben, weil wir es voll gerne halt auch noch so den direkten Bezug haben, weil wir auch voll gerne noch so direkt in den Projekten beteiligt sind. Also gut, Johannes und Heinrich bei Mutaba zeigen, dass es auch bei großen Agenturen möglich ist, aber das ist trotzdem ein ganz anderes Ding, wenn du, ob du jetzt zu 10 bist oder zu 100 bist.
Ich weiß nicht, wie du das jetzt so wahrnimmst. Die Branche wandelt sich. Es gibt ja ganz viele Einflüsse, also einmal aus technologischer Sicht, also reden wir von dem großen Buzzword in den letzten 2 Jahren, das ist das ganze Thema KI. Ich kann mich jetzt an Zeit erinnern, vor einem Jahr ging das los, dass Freunde, ja, bist ja bald dein Job los. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, also
ja,
wo man sowas hört. Grundsätzlich das ganze Thema Digitalisierung, also auch die Art der Kommunikation. Es gibt ja keine Top-Down-Kommunikation mehr, es gibt Social Media. Es hat sich also unfassbar viel gewandelt in unserer Branche. Wie stehst du dazu? Also wie ist deine Sichtweise auf diese Welt?
Ja, also wir hören das auch öfter mal. Ist euer Job bald hinfällig? Wir haben auch viele Berührungspunkte dazu, also gerade so im Coding-Bereich. Da arbeiten wir schon recht viel auch mit so Programmierungsassistenten zusammen. Wir haben eine Kampagne gemacht für die GEW, das ist die Lehrergewerkschaft in NRW, die mit KI-generierten Bildern arbeitet, die auch, also hat aus meiner Sicht gut funktioniert und hat viele Vorteile gehabt, kann ich vielleicht später noch was zu sagen. Aber dass es unseren Job klauen wird, also da würde ich auch aus heutiger Sicht auch ein klares Nein sagen, weil natürlich ist unser Job ja gerade Neues zu entwickeln. Und was macht die KI? Die nimmt alles, was da ist und würfelt es einmal durch und gibt dir sozusagen dadurch einen Durchschnitt, der so ein bisschen anders ist. Und also die kann keine neuen Trends erschaffen, sondern sie kann das Dagewesene neu interpretieren und zeigen. Und das ist auch sehr gut. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Und es wird auch viele Sachen geben, die lösbar sind, Bildbearbeitung und auch, also ich glaube, dass IllustratorInnen und FotografInnen sich da viel mehr Sorgen machen müssen, aber jetzt eine Designagentur, die auch so konzeptionell arbeitet, wie wir es sind, da mache ich mir jetzt gerade nicht so Sorgen.
Ja, bin ich ähnlicher Meinung, also ich glaube, insbesondere dann, wenn es ganz konkret werden soll, ne, wird es dann schon auch ein bisschen schwierig, zumal es auch so ist, also gerade bei den Bildern jetzt, ne, ja, man kann sicherlich Fotos, also jetzt Porträts, gibt es ja auch dieses schöne Beispiel, was ist echt, was ist KI, gibt es ja ohne Ende im Netz. Da ist das sicherlich definitiv fast nicht mehr unterscheidbar, aber immer dann, wenn es konkret wird, also ich hätte gerne dies und das Gesicht mit der und der Haarfarbe, mit dem und den Makel, und da wird es dann schon schwieriger, ne? Also da muss man dann überlegen, okay, jetzt habe ich so viel rumgepromptet, ne? Also wird das noch was oder mache ich eben ein Foto von dem Charakter, den ich da haben will, ne? Und habe es dann trotzdem individuell. Und auch bei vielen anderen KIs, also sei es jetzt eine Text-KI wie ChatGPT oder sowas, ne? Man merkt schon, dass, sagen wir mal, die menschliche Komponente oder die menschliche Kreativität es auch noch braucht, ne? Also wo ich es total spannend finde und total toll finde, das ist diese ganze Arbeitserleichterung, die uns Adobe ja jetzt im Moment da in den Schoß legt, ne? Also dass man jetzt hier Bilder erweitern, ich meine, du weißt jetzt, was das früher für eine Malore war, ne? Oder freistellen oder sowas alles, ne? Also das sind natürlich alles Dinge, da finde ich das total toll und da finde ich die KI auch gut und wichtig und ich finde sie auch als Inspirations- oder Ideengeber ganz cool. Also wo man früher, was ich, Pinterest oder Google benutzt hat, Google-Bildersuche, kann man jetzt einfach die KI anprompten und sagen, mach mal Vorschläge, wie so ein Bild aussehen könnte. Das kann man dann gut als Moodboard mitnehmen zum Kunden und so weiter. Aber ich glaube, es braucht, die Kreativität ist na, tatsächlich auch noch da und muss auch noch vom Menschen gemacht werden. Also das ist auch zumindest auch mein Feedback so, ne? Also so schön das und so schöne Aha-Effekte, die ich da auch immer so habe. Aber so richtig, so 100% kann sie den Menschen nicht ersetzen. Sie kann ihn unterstützen. Das ist so mein Fazit. Und die Kommunikation selber, also wenn, macht ihr viel Kommunikation auch? Kampagnen oder sowas? Ist das euer Ding oder?
Also die Hauptsache sind klassische Designjobs, würde ich sagen, egal jetzt ob analog oder digital, aber wir machen auch immer mehr im Bereich Kampagne. Und wir haben jetzt auch dieses Jahr, also wir hatten jetzt vor kurzem so einen Workshop, wo Philipp und ich einfach überlegt haben, wie geht es dieses Jahr weiter. Und da haben wir entschieden, dass wir eine zweite Marke auch aufbauen wollen, weil wir die ganzen Sachen, die wir in den Kampagnenbereich machen, bisher überhaupt nicht auf der Webseite zeigen, weil das sich so ein bisschen beißt, glaube ich, einfach. Das, was wir im Moment zeigen, richtet sich ja schon auch an so eine sehr spitze Zielgruppe, die eben auch so ästhetisch getrieben sind, vielleicht auch so Kulturbranche und ja, etc. Und das, was wir bisher gemacht haben, war jetzt für die schon genannte GEW-Lehrergewerkschaft, für Verdi und auch für die Partei Die Linke und ja, andere kleinere NGOs, Verbände und solche Dinge, das wollen wir eigentlich auch ausbauen. Und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir diese neue Marke dann gründen wollen und da auch ein zweites Standbein aufbauen wollen. Das wird sich dann jetzt im Laufe des Jahres ergeben und es wird dann auch irgendwann sichtbar werden.
Ja, spannend. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Und wie ist das da? Also ich meine, auch da, jetzt, wenn wir jetzt mal von digitalen Themen sprechen, hier Automation und so weiter, hältst du von sowas was? Also, ne, also es gibt ja Kampagnenautomation, also Google baut dir ja selbst die Ads zusammen und so weiter. Wäre das was für dich oder sagst du eher, nee, also lass uns das bitte individual machen?
Also ich finde es in vielen Bereichen total sinnvoll. Es gibt ja auch Millionen von Projekten von ganz kleinen Mini-Menschen, die keine Budgets haben, um jetzt irgendeine Agentur zu beauftragen. Und da finde ich es total sinnvoll. Und es wird auch das Grundniveau der Gestaltung ein Stück weit steigern, glaube ich. Natürlich muss es auch immer noch von einem Mensch gesteuert werden. Aber ich glaube trotzdem, dass das hilft. Und sobald ich aber halt ein Stück weit was Maßgeschneidertes brauche oder vielleicht auch rausstechen will, ist es aus meiner Sicht natürlich immer, hat es einfach Grenzen. Aber wir versuchen schon, die Projekte auch aufzuteilen in Sachen, wo jetzt dann die konzeptionelle Arbeit nötig ist und wo wir Sachen automatisieren können. Also wenn das Sinn ergibt, dann sind wir da total Fan von und machen das auch sehr gerne und sind auch immer offen für neue Software. Also wir wechseln auch eigentlich so alle 2 Jahre unsere Projektmanagement-Software, weil irgendwas Neues halt gerade da ist. Jetzt,
wo steckt der? Wo seid ihr gerade?
Jetzt nutzen wir Notion gerade seit längerem und sind damit eigentlich ganz happy, aber davor hatten wir Asana und ja.
War ein bisschen zu groß, glaube ich, oder? Asana?
Nee, aber eher im Gegenteil, dass uns Möglichkeiten gefehlt haben, die jetzt bei Notion da sind.
Ah, okay. Ja. Ach, guck, ja. So individuell ist das. Ich habe oft das Feedback, Asana, oh, ist die Nummer zu groß für uns und so. Aber ja, so geht jeder anders mit den Themen um. Und sag mal, das ganze Thema grundsätzlich digital versus analog. Da gibt's, seht ihr da eine Verschiebung oder seht ihr da? Ja, also das heißt, eure Projektanfragen sind eben zunehmend digital.
Ja, es wird auf der einen Seite natürlich gesteuert durch die Anfragen von den Kunden, die immer auch mehr Digitales wünschen, aber es ist natürlich auch was man selbst bewusst steuern muss, indem man, was man halt zeigt und sowas. Und das ist wiederum was, also wenn wir diese zweite Marke aufbauen, dann wird sich Brückner und Brückner auch so ein bisschen ändern. Also es wird auch digitaler werden und wir haben so ein paar UI-UX-Projekte in den letzten Jahren auch gemacht, die wir auch noch nicht zeigen. Und die sollen dann halt auch mehr auf der Brückner und Brückner Seite zum Tragen kommen. Also wir haben für so ein mittelständisches Unternehmen aus Heidelberg, die stellen Kamerasysteme her für Maschinenräume, haben wir das UI gemacht und für einen Finanzdienstleister aus der Schweiz, die stellen so Kassensysteme her, sondern haben Software für Kassensysteme und da haben wir auch UI-Arbeit gemacht und auch das wollen wir gerne zeigen. Jetzt haben wir gerade aktuell einen neuen Job, der auch in dem Bereich ist, also wir wollen das schon auch pushen, weil klar, wir lieben Bücher alle, aber es ist jetzt nichts, womit man lange und nachhaltig von leben kann, muss man ja ehrlicherweise sagen. Es wird bleiben für immer sicherlich, aber es wird immer mehr auch ein Liebhaber- und Nischenprojekt sein.
Ja, es ist ja ganz, ich meine, manchmal, das ist ja oft so, es gibt zu jedem Trend einen Gegentrend, das ist immer so und das sehen wir bei allen Dingen, sei es Videorekorder, auf einmal sind die Kinos wieder voll, ne, sei es, was ist egal was, ne, irgendwie gibt es immer hier Schallplatten, ne, wieder ein Riesenthema. Jeder hat zu Hause auf einmal Schallplatten, wo man so denkt, hey, bin ich gerade erst eingemottet. Und genauso ist es auch mit dem haptischen Erlebnis. Man muss ja dazu sagen, es ist ja nicht nur das Buch, es ist ja auch das haptische Erlebnis vom Papier, vom Druck, vom Geruch. Also da sind ja ganz viele Dinge, die eine Rolle spielen. Und ich merke das immer auch bei uns, wir sind ja nun wirklich fast ausschließlich digital unterwegs. Aber unsere, zum Beispiel, wenn wir unsere Weihnachtspost machen, die machen wir ganz analog. Du kriegst ja wahrscheinlich auch nur noch per E-Mail die Weihnachtspost, weil nachhaltiger und bla. So, aber was meinst du, wie die Leute darauf abfahren, dass die Post kriegen? Ne? Also da siehst du ja schon, es ist ja immer noch ein Bedarf da. Also insofern, ja, glaube ich,
dass noch handgeschrieben ist, dann.
Ja, das ist noch geiler. Ne? Und insofern glaube ich, wird das immer wieder auch ein Erlebnis sein. Gerade wenn man vollgestopft wird, nur noch mit eben einem bestimmten Ding, dann ist, wenn man dann auf einmal das Gegenteil mal wieder sieht und hört und kriegt und so weiter. Also das wird nie aussterben, meiner Ansicht nach. Ja. Lass uns noch mal eben kurz zurück ein bisschen in deine persönliche Vergangenheit. Du kommst ja eigentlich aus Mannheim, bist dann nach Dortmund gekommen. Kulturschock?
Also ich glaube, dass Mannheim und Dortmund sich in bestimmten Sachen auch ähneln. Mhm. Es sind beides industriegeprägte Städte, es sind beides Städte mit langer Migrationsgeschichte. Mhm. Es sind beides Städte, die im Krieg sehr stark zerstört wurden, das man dann entsprechend im Stadtbild auch sieht. Also ist jetzt dann vielleicht nicht so die absolute Perle, das gilt für beide Städte jetzt, das mal vorsichtig auszudrücken.
Ach, hat Grönemeyer ja schon einer ganz großen Zielgruppe erzählt.
Ja, genau. Ja, aber also ich habe mich schon ehrlich gesagt so ein bisschen schwer getan am Anfang, vor allem jetzt mit der Entscheidung hierher zu ziehen. Ich bin wegen meiner Frau hergezogen. Mhm. Und es sollte am Anfang so ein bisschen eine Übergangslösung sein. Aber ich habe mich dann doch hier ziemlich schnell wohlgefühlt, muss ich sagen. Also vor allem habe ich es wirklich als extremes Plus empfunden, dass so viele Räume da sind. Also mit Räume meine ich jetzt gar nicht nur einen Raum in einem Haus, sondern halt überhaupt Plätze oder ja, Räume, in die ich reingehen kann, jetzt mal so eher ideologisch gesehen. Und wir haben ganz am Anfang so ein Projekt gestartet, das nannte sich Pop-Up-Studio. Da sind wir mit unserem Büro in so leerstehende Gewerbeimmobilien rein und haben da tagsüber gearbeitet und dann ganz viele Veranstaltungen, Workshops, Ausstellungen, Konzerte und so weiter veranstaltet. Und das ging nur, weil hier eben so viel damals und jetzt eigentlich auch immer noch leer steht und eben diese Plätze da sind, wo ich rein kann. Und die Stadt das auch damals oder ich denke immer noch heute auch unterstützt, dass sowas passiert. Also wir hatten da halt auch so ein bisschen Support und haben Unterstützung bekommen bei den Mietanfragen und so solche Dinge. Und es wurde auch gut angenommen. Da kamen auch Leute. Also ich hatte das Gefühl, wenn man sowas macht und organisiert, wird es auch honoriert. Und dadurch habe ich dann auch irgendwie ganz schnell viele Leute kennengelernt. Echt wirklich liebe Menschen, die ich auch heute noch kenne. Also auch der Zeit hat sich wirklich so ganz viel ergeben und gebildet, so ein Fundament, auf dem ich immer noch aufbauen kann eigentlich. Also jetzt nicht nur jetzt als Firma gedacht, sondern auch freundschaftlich menschlich gedacht. Mhm. Und ja, also das Ruhrgebiet als Konstrukt ist natürlich auch mega spannend mit der Geschichte, was jetzt so den Bergbau betrifft und architektonisch und halt auch der zusammenhängende urbane Raum, der einmalig ist in Deutschland. Und die Kulturszene mit den ganzen Theatern und anderen Kultureinrichtungen, also das weiß ich schon sehr, sehr zu schätzen und bin echt auch gerne hier mittlerweile. Das heißt nicht, dass ich manchmal auch wieder nach Hamburg linse und so denke, oh, wie schön wäre das, da zu wohnen, aber ja.
Da sind wir schon bei einem Thema, ja. Was wir eigentlich schon seitdem wir diesen Podcast machen, immer mal wieder auf dem Schirm haben, das ist die Agenturszene und warum kann hier keine Jungform Matt, keine Scholz und Frenz, keine Mutaborg und keine KNSK und wie sie alle heißen, warum entsteht sowas hier nicht? Warum kann sowas hier nicht entstehen? Was ist deine Meinung? Oder ist es denn notwendig? Braucht es das?
Kann ich nur spekulieren, weil ich natürlich nicht auf Kundenseite stehe, aber ich glaube, dass schon bei den meisten Kunden immer noch die Denke vorherrscht, dass ich mehr bekomme, wenn ich eine Agentur aus Hamburg, jetzt wenn ich Werbung denke oder Berlin, wenn ich Design denke oder von mir aus auch Düsseldorf, wenn ich Werbung denke, beauftrage, dass ich dann mehr bekomme. Ist natürlich Quatsch. Da gibt es ja auch viele Projekte, die dagegen steuern. Als erstes natürlich Design Metropole Ruhr von Marc Röbicke und Reinhold Kuhn damals noch auch mitgegründet und aufgebaut, was ja genau das eigentlich beenden wollte, das Ruhrgebiet als Designmetropole darstellen. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wie es funktioniert hat, aber ich fand auf jeden Fall den Ansatz extrem gut und das muss man den beiden auch wirklich sehr hoch anrechnen, finde ich. Also das feiere ich wirklich und ja, also da ist aber gleichzeitig unsere Aufgabe als Agenturen im Ruhrgebiet immer wieder auf sich aufmerksam zu machen und ich glaube, dass wir da auch, wir müssen mehr laut sein und deswegen weiß ich, ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer mit dem Bescheidenheitsbegriff, also wir gucken schon, dass wir irgendwie so viel senden und viel zeigen, was wir machen und aus dem Grund, dass wir halt wissen, eine Agentur aus Dortmund wird erstmal nicht so wahrgenommen, wie wenn da jetzt Berlin stehen würde. Das ist einfach ein krasser Unterschied. Und wir müssen härter dafür kämpfen, an die großen Budgets zu kommen.
Absolut. Ja, ich hatte ja, wie gesagt, schon in diversen Podcasts genau dieses Thema und es gab mal auch Antworten dazu, naja, uns fehlt so ein bisschen der Projektrahmen oder das Projektmanagement oder die, ich sag jetzt mal so ganz salopp, die Eier in der Hose, eben halt eben so bewusst, selbstbewusst daran zu gehen. Da sind wir ja wieder bei unserem Ruhrpott-Syndrom, ne? Also so diese falsche Bescheidenheit, sage ich jetzt mal, ne? Da vielleicht doch ein bisschen lauter rangehen zu wollen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ja auch immer wieder mein Fazit. Alles, was wir bisher sehen an Kommunikation, was dann eben aus üblicherweise aus Hamburg, Düsseldorf oder aus Berlin kommt, wäre auch hier leistbar. Also auch von den Agenturen. Wir haben hier wahnsinnig viele Agenturen, ne? Wir kriegen es halt, glaube ich, nur nicht auf die Reihe, es gemeinsam anzugehen oder sich gemeinsam laut zu machen. Du hast vollkommen recht. Marc ist derjenige, der die Fahne sowas von dermaßen hochhält, was dieses ganze Thema angeht. Auf der anderen Seite ist es aber so, ich habe jetzt auch sehr oft gelernt und festgestellt, dass auch Unternehmen, die jetzt hier im Ruhrgebiet sind, also auch die Lokalen nicht vergessen. Also es ist schon so, dass die auch schon angefragt werden. Da hat sich meiner Ansicht nach schon ein bisschen was getan. Also es war vor ein paar Jahren noch anders, ne? Also da wurde grundsätzlich nur noch in die üblichen Richtungen geschielt. Also inzwischen ist es schon so, dass auch es ein Thema der Nachhaltigkeit ist, aber im Grunde genommen auch gewünscht ist, also einen direkten Kontakt zu haben. Ich kann da mal eben hin und so weiter, eben zu den lokalen Agenturen. Ich glaube schon, dass sich da ein bisschen was wandelt. Und ich glaube, da haben wir alle auch ein bisschen zu beigetragen. Aber, ich meine, gut, auf der anderen Seite, ich bin ja gar nicht so ein großer Fan davon inzwischen. Ich meine, genauso wenig wie du. Wir wollen ja gar nicht groß, ne? Also das geht mir ja genauso. Eigentlich ist es ja ganz bequem gerade, ne? Beziehungsweise man müsste sich ja jetzt mal als kleinere Agentur überlegen, was wäre denn, wenn jetzt auf einmal eine große Agentur hier wäre? Also wenn, dann ja selber, ne? Aber wenn jetzt ein Dritter käme, wäre das natürlich nicht ganz so prima. Hättest du noch was, wo du sagen würdest, Mensch, das möchte ich unbedingt noch loswerden? Das wäre nochmal ein interessantes Thema, was ich unbedingt nochmal ansprechen wollen würde.
Ich würde, glaube ich, ganz gerne nochmal so auf zwei Projekte eingehen, weil sie so sehr prägend waren in letzter Zeit für mich oder auch für das Büro.
Ja.
Das eine war diese Kampagne für die GEW, die ich genannt habe. Das war wirklich sehr spannend, also weil es so aus erster oberflächlicher Sicht nicht das war, was wir vorher gemacht haben. Wir haben auch einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, Sebastian Frank, der ist Konzepter und Texter, mit dem wir eben diese ganzen Sachen immer machen, der auch wirklich hervorragend ist, indem er, wie er eben dieses Konzept-Textfeld abdeckt. Und wir haben eine Umfrage gestaltet für die, also sowohl textlich als auch gestalterisch, und haben dann eben dafür gesorgt, dass jeder Mensch, der irgendwie an Schulen ist, also in allen Lehrerzimmern lagen die Flyer für diese Umfrage und es hat extrem gut funktioniert. Es haben über 20.000 Menschen, also Lehrende aus NRW teilgenommen. Das entspricht ungefähr 10% der Beschäftigten an Schulen oder beziehungsweise 10% der Lehrenden in NRW. Das ist wirklich für eine Umfrage extrem, extrem guter Wert und das ist schon auch ein Stück weit darauf zurückzuführen, was wir für eine Arbeit da gemacht haben. Und es war wirklich schön. Es ging um Belastung. Der Kampagnenclaim war, weil zu viel ist. Und ich glaube, das hat schon ein Stück weit eingeschlagen. Wir haben noch das Key Visual gemacht. Es war so eine Frau mit einem ganz großen Rucksack, einen roten Rucksack, der so überdimensional war. Dann haben wir den auch bauen lassen bei einem Schneider. Dann haben wir einen Film gedreht dazu mit einer Frau, die hier durch Dortmund geht mit diesem überdimensionalen Rucksack und überall dran stößt. Also das war irgendwie so ein rundes Ding. Wir haben vorhin schon, wie ich vorhin erzählt habe, diese Bilder generiert mit KI, die dann die Kampagne getragen haben. Und das ist, glaube ich, auch was, wo dann diese Idee entstanden ist, diese zweite Marke mitzumachen. Und das Zweite, was ich erzählen wollte, war eine Webseite, die wir so als freies Projekt realisiert haben letztes Jahr. Die Seite heißt nie-wieder-ist.jetzt. Nie wieder ist jetzt. Und da wird die Zahl visualisiert von Menschen, die letztes Jahr gegen Faschismus auf der Straße waren. Vor allem natürlich gefördert durch die Korrektivrecherchen, die im Anfang des Jahres rauskamen. Und es sind einfach mal unglaubliche über 4 Millionen Menschen. Und das ist einfach eine krasse Zahl. Und so scheiße auch 2024 war, das ist wirklich, wirklich eine absolute wahnsinnige Zahl. Und deswegen, weil wir das so toll fanden, haben wir eben diese Seite gebaut, die das visualisiert. Es gibt für jede Stadt eben auch eine Zahl, das ist alles aufgeschlüsselt und es läuft dann so am Schluss zusammen. Und das hat halt richtig Spaß gemacht und wir haben das jetzt auch veröffentlicht, teilweise schon, und kommen halt auch so Kommentare wie Gänsehaut und sowas. Das ist einfach voll schön so zu hören und anzusehen. Und ja, also das ist einfach was einem dann natürlich Spaß macht bei all dem Wahnsinn, den man dann oft so im Alltag hat. Als Selbstständiger.
Da möchte ich noch mal kurz was sagen. Also erstmal Chapeau, Hut ab, Wahnsinn, toll. Ihr habt ja immer noch ein geiles Projekt. Ich nenne es mal Saufen gegen Rechts. Und zwar habt ihr eine Biermarke, eine eigene.
Ja, genau. Also Philipp und ich zusammen mit dem vorhin genannten Sebastian haben Konterbier gegründet, jetzt schon vor 3 Jahren vielleicht. Die Idee ist entstanden bei diesem Rechtsrock-Festival. Ich glaube, das ist in Ostritz in Sachsen. Und da hat irgendwann die Bevölkerung entschieden, sie kauft einfach die kompletten Biervorräte der Umgebung ein vorher, um die Nazis sozusagen auf dem Trockenen laufen zu lassen. Und daher kam dann irgendwie diese Idee, wir müssen was machen. Und dann haben wir eben gesagt, wir wollen eine Biermarke gründen. Das haben wir dann getan, Konterbier. 10 Cent pro Flasche gehen an keinen Bock auf Nazis. Also es ist komplett ein Pro-Bono-Projekt, nicht profitorientiert. Und das ist halt auch so ein bisschen ein Spielball, den wir so haben, wo wir auch ausprobieren, wie ist es, selbst Geschäftsführer zu sein, wie ist es, Vertrieb zu machen, wie ist es, Marketing zu machen. Also das halt von der anderen Seite so ein bisschen zu sehen. Also das hilft natürlich auch und ist aber auch echt ein Haufen Arbeit natürlich, sowas zu machen. Und wir lieben es aber sehr und macht mega Spaß. Und wir haben auch ja da schon einiges eingesammelt jetzt an Spendengeldern.
Wahnsinn. Toll, toll, tolle Projekte. Und wie auch von ganz von Anfang an gesagt, und das, was dich so ausmacht, ist diese klare Haltung. Und zwar in allen Lebensbereichen. Und das macht dich wirklich aus. Und ich kann also nur sehr, sehr tief den Hut davor ziehen, dass du das auch mit allen Konsequenzen durchziehst. Johannes, der Bescheidene.
Ich werde ganz rot, Olli, danke.
Ich bedanke mich ganz, ganz doll für unser Gespräch. Du bist ein bewundernswerter Typ und wie gesagt, deine Kommunikation ist fantastisch, auch wenn du das nicht so siehst. Guckt es euch an, sie ist fantastisch. Und wenn ihr wirklich geiles, außergewöhnliches Zeugs braucht, klopft bei Brückner und Brückner an. Es war mir ein Fest, mit dir zu quatschen heute. Danke.
Danke dir, Olli. Hat Spaß gemacht.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.